Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Ja, hallo, Herr Lüthi.
Hallo, Herr Huber.
Wollen wir zuerst mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen begrüßen?
Gute Idee.
Offenbar bringt das auch was.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich denke mir, es schadet nicht. Sagen wir mal so.
Liebe Hörer und Hörerinnen, ich wünsche euch allen eine spannende Folge und hoffe, dass auch ihr gerettet werdet. Wie wir auch endlich aus dem Institut, wir sind ja immer noch gefangen. Teilweise, ja.
Ja, das lassen wir das, sonst werde ich jetzt schon wieder philosophisch. Und vielleicht müssen wir noch kurz erklären, was wir hier machen.
Das hilft auch.
Weil es sieht so aus, dass wir sehr viele neue Hörer haben und die wissen gar nicht, was wir hier tun.
Aha.
Also, wir sind vom Institut für Abfallzertifizierung und Frau Hinterwald hat einen Antrag gestellt, wir sollen uns die Serie Love, Death and Robots auf Netflix mal genauer ansehen, weil sie findet, das Ding ist sehr gewalttätig, sexistisch und was auch immer, damit wir beschließen können, ob wir das Ganze als Abfall zertifizieren können und sie deshalb die Serie nicht anschauen muss. Herr Huber und ich gehen jetzt durch jede einzelne Episode und machen zuerst eine Erzählung der Episode und nachher eine Analyse mit einer abschließenden Bewertung pro Episode.
Und grundsätzlich sind wir schon ziemlich weit. Die anderen Folgen kann man auf unserer Homepage noch nachhören, abfalleimer.org.
Aber ich bin grundsätzlich verwirrt.
Oh, wieso denn?
Also es gibt drei Punkte, die mich total verwirrt haben und mich aus dem Konzept gerissen haben. Ich war letzten Samstag an einer Sitzung des Podcast-Clubs und habe dort unter anderem Ran und Yoshi gesehen. Und Yoshi hat mich am Anfang, als ich so meinen Computer parat machte im Sitzungszimmer und so weiter, hat mir einfach zwei Bananen rübergereicht.
Oh.
Ich habe ihn zuerst mal groß angeschaut, fand, hä? Und er antwortete nur, ja, dich kann man ja bezahlen mit Bananen. Dann fand ich, okay, kann nichts dagegen sagen. Aber ich war so im Stress irgendwo mit dem Ganzen, weil mein Computer hochfahren und wer ist da sonst noch da und so weiter. Dann habe ich einfach die Bananen genommen und zu mir und mich bedankt. Und erst im Nachhinein ist mir eigentlich aufgefallen, ich weiß jetzt gar nicht, für was ich die Bananen genau bekommen habe, respektiv, was jetzt von mir erwartet wird.
Ich würde jetzt sagen, das geht unter Schmiergeld.
Was muss ich jetzt tun für dieses Schmiergeld?
Am besten nicht auf der Schale, die am Boden liegt, ausrutschen.
Ich habe die Bananen noch nicht gegessen. Kommt noch.
Okay.
Naja, auf jeden Fall ein Gruß an den Podcast Röstil aufs Baklava. Grüße gehen raus. Und ich muss das mit Yoshi nochmal irgendwie mal genauer besprechen. Nicht, dass da irgendwelche Erwartungen... Darum habe ich die Bananen noch nicht gegessen, weil ich nicht sicher bin, ob ich die nicht vielleicht zurückgebe, wenn da falsche Erwartungen sind oder Erwartungen, die ich nicht erfüllen. Keine Ahnung.
Zumindest hätte ich jetzt erwartet, dass wir alle Bananen bekommen oder niemand.
Tja, das kann ich nicht ändern. Ist nicht mein Fehler. Also Yoshi, entweder alle Bananen oder niemand Bananen. Aber es wird langsam teuer. Unser Team wächst und wächst und wächst.
Und wir erwarten ja immer frische, reife Bananen. Und was hat sie denn noch verunsichert?
Ja, was ich total komisch fand, also die letzte Folge war ja die Bescherung.
Die habe ich mir auch ein paar Mal angehört jetzt, ja.
Ja, vielleicht liegt es an dem. Also, weil ich habe die hochgeladen und veröffentlicht, alles klar. Und irgendwann habe ich dann mal drauf geschaut und bin fast erschrocken, weil das Ding hatte doppelt so viele Aufrufe, als wir üblicherweise haben.
Mhm.
Dann habe ich mir überlegt, hat irgendwer den Podcast empfohlen oder so irgendwas? Habe die Statistik durchstöbert und angeschaut, nichts irgendwie gefunden, auch sonst keine Nachricht. Ich dachte mir einfach, wieso? Weil die Bescherung im Januar ging die ja raus. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Thema oder sonst irgendwas, wo man speziell in Google sucht oder sowas.
Ich würde sagen, das waren die Außerirdischen.
Der Nikolaus.
Ja, genau, der Weihnachtsmann.
Also in meiner Statistik, da habe ich alles Mögliche drin, also Deutschland, Österreich und was weiß ich was, auch Amerika und Asien und so weiter, aber Mars stand nirgends.
Der Weihnachtsmann, wir haben ja ihn als Außerirdischen entlarvt. Und ich denke, er wertschätzt das.
Ah, dass endlich das Geheimnis des Weihnachtsmann gelüftet wurde. Aber Spaß beiseite, liebe Hörer, es würde mich wahnsinnig interessieren, wieso dass das passiert ist. Vielleicht wurde wirklich irgendwo Werbung gemacht und wir haben es nicht mitbekommen oder sowas. Also könnt ihr uns nicht irgendwie mal benachrichtigen? Was gefällt euch? Was findet ihr scheiße an dem Ding? Dürft ruhig ehrlich sein, kein Problem. Also das würde mich wirklich interessieren, weil...
Ja, mich auch.
Nur so können wir uns verbessern. Und jetzt sind wir fast am Ende der Staffel. Wir sind uns ja am Überlegen, wie es weitergeht. Und wenn Tim da nicht plötzlich mal ein bisschen Gas gibt und die dritte Staffel bringt, ist dann immer noch die Frage, was machen wir nachher? Was hättet ihr denn gerne?
Es vereinfacht uns, wenn er einfach sagt, was er denkt. Aber irgendwas hat mich auch verunsichert, Herr Lüthi.
Was denn?
Also ich habe heiden Respekt, mit Ihnen alleine im Institut zu sitzen.
Haben Sie Angst vor mir?
Ja, ich bin langsam wirklich in der Phase.
So böse bin ich nicht.
Nein, das nicht, aber Sie haben offenbar Fähigkeiten, die Ihresgleichen sucht.
Was?
Einerseits können Sie ganz klar analysieren, dass das ein Außerirdischer sein muss. Und zweitens, wir haben ja über den Schnee gesprochen. Und gesagt, wenn Schnee fällt, dann würden Sie das verstehen, wenn das in der Türkei oder Griechenland wäre, dass dort ein Chaos ist, aber nicht in der Schweiz. Und was passiert? Wenige Wochen nachher ist Schnee in Istanbul und in Athen und es gibt ein Chaos.
Ja.
Was soll ich davon halten, Herr Lüthi?
Das war nicht meine weise Voraussagung oder sonst irgendwas. Das ist doch einfach klar. Also bei unseren Klimakatastrophen, die wir haben, das wird das immer mehr geben. Im Sommer Hitzewellen und im Winter Kältewellen.
Ja, das wäre die Logik. Aber dass es genau das, wo Sie das sagen mit dem Schnee, dass das dann passiert, ja, das macht mir schon ein bisschen Bauchweh.
Sie unterstellen mir ja, dass ich das Wetter oder solche Sachen voraussagen kann. Aber das ist ja nicht gefährlich. Also wegen dem müssen Sie ja keine...
Ja, ich weiß nicht, was Sie sonst noch für Fähigkeiten haben.
Mir einfach genau zuhören. Da hoffe ich natürlich sowieso, dass Leute mir mehr genauer zuhören. Das wäre ja nicht schlecht.
Also, liebe Leute da draußen, Herr Lüthi muss man ganz genau zuhören und dann weiß man mehr als die anderen.
Nein, ich denke mir, das sehen Sie in die falsche Richtung. Weil wir haben ja auch iTunes abgeschafft und diverse andere Dinge. Ich habe das einfach erwähnt, dass das gefährlich ist und da hat sich jetzt einfach die griechische Regierung und die türkische Regierung daran gehalten und haben organisiert, dass Schnee fällt. Weil dem Institut wird vertraut.
Das sind ja ganz neue Dimensionen.
Ja, also wenn Apple uns vertraut und iTunes abschafft, dann kann auch die griechische Regierung uns vertrauen, oder?
Ich denke schon.
Eben.
Es hat Sie doch noch etwas verunsichert, oder?
Ja, diese Geschichte.
Oh ja, oh ja.
Die Geschichte ist nicht linear, sondern hat immer so Rückblicke, oder wie sagt man dem? Also sie geht nicht von A nach B, sondern unser Star, der Terence, erinnert sich immer wieder oder träumt oder was auch immer, das habe ich nicht herausgefunden, von der Vergangenheit. Das ist schon ziemlich kompliziert im Film. Das aber in einem Text auch noch so zu formulieren, damit wir das in unserer Geschichte jetzt denn rüberbringen können, das finde ich extrem schwierig. Und ich bin unheimlich gespannt, ob das funktioniert. Also auch hier Feedbacks herzlich willkommen, ob ihr die Geschichte nachvollziehen könnt ab unserer Erzählung. Das wäre noch spannend.
Wir versuchen auch dementsprechend Support zu bieten.
Wir erklären euch dann gerne, wie das funktioniert hat oder wie es funktionieren hätte sollen, sagen wir mal so.
Wir könnten ja noch eine Arbeitsgruppe einsetzen für die Leute, die nicht klarkommen mit der Geschichte, was wir gemacht haben, und machen dann eine sogenannte Erklärungsrunde und Wohlfühlrunde im Institut. Das wäre doch noch was.
Ja, wieso nicht? Also, ja, bilden wir einen Arbeitskreis.
Aber bevor wir zum Kreis kommen, kommen wir doch lieber mal zu den Symbolen.
Genau. Die sind dieses Mal ziemlich klar, hm?
Die sind ziemlich klar und die Folge heißt auch die Rettungskapsel. Also einfach noch der Vollständigkeit halber. Symbole wollen Sie?
Also es sind drei Symbole logischerweise und eines ist animiert. Das erste ist die Taschenlampe.
Ganz wichtig.
Macht absolut Sinn, weil das ein ganz wichtiges Teil ist in diesem Film.
Ist eigentlich die Hauptfigur.
Okay, jetzt tun sie aber den Schauspielern schon ein bisschen Unrecht, aber okay. Das zweite ist ein bisschen schwierig, weil ich dachte zuerst, es ist ein Stern, aber sie haben dann hingeschrieben, feindliches Raumschiff, und das ist richtig. Das dritte, das ist eben animiert, das ist eigentlich eine Hand, so wie eine Stopphand. Und die linken zwei Finger werden so komisch abgespreizt in der Animation.
Mhm.
Das macht auch absolut Sinn in diesem Film, diese Hand kommt vor.
Ja, wollen wir anfangen mit der ersten Szene?
Ja.
Terence liegt schwer verwundet im Halbdunkeln am Boden. Schwer atmend ist er mehr tot als lebendig. Sein Gesicht ist schweißüberströmt. Nur mit großer Mühe kann er noch die Augen offen halten.
Ich werde hier sterben.
Dabei übermannt ihn der Schmerz und er fällt in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Ja, die erste Szene ist ja schon durch.
Solche Szene mag ich, oder? Kurz, knapp, klar. Also das ist doch toll.
Eigentlich könnten wir hier aufhören.
Das Wichtigste ist erzählt.
Genau.
Man kann natürlich jetzt hier schon einiges herauslesen an und für sich. Was natürlich sofort auffällt, ist die Animationstechnik.
Mhm.
Weil dieser Terence, der einfach nur im Moment am Boden liegt, so im Halbdunkeln, ist absolut perfekt gezeichnet. Ich dachte eigentlich lange, das ist ein Schauspieler, weil das Gesicht so absolut mit allen Zuckungen und so weiter ist. Ich habe aber herausgefunden, das ist eine Animation.
Mhm.
Und das fand ich schon noch sehr, also aus dem technischen Gesichtspunkt her, wow. Wieso sie nicht gleich den Schauspieler genommen haben, ist mir ein Rätsel. Aber okay, why not? Ein Film anzufangen mit einer Sterbeszene ist ja auch speziell, oder?
Genau, ja. So eine perfekte Animation ist wahrscheinlich auch nicht billiger, als einen Schauspieler zu engagieren.
Ich würde eher sagen, viel teurer. Wir haben hier in den Shownotes ein Making-of und dort erklärt der Regisseur und der Schauspieler, wie das genau gemacht wurde. Sie reden lange über jede kleinste Gesichtszuckung von der Gesichtsmuskulatur und so weiter und so fort. Die haben sich da unheimlich Mühe gegeben und ich fand immer, als ich das gesehen habe, spannend und ich finde das technisch wow, aber nehmt doch einfach den Schauspieler, was soll's. Also ist ja auch nicht irgendein Schauspieler, wir kommen später noch dazu. Wenn es ein hässlicher Schauspieler gewesen wäre oder so irgendwas, okay, oder? Man muss halt ein bisschen flunkern, aber bei diesem Schauspieler, naja, also,
Aber kommen wir später drauf. Terence fängt an, sich wieder langsam daran zu erinnern, wie er in diese missliche Situation gekommen ist. Der Planet, auf dem er sich derzeit befindet, ist nur eine kalte und karge Steinwüste ohne Leben. Eine weit entfernte Sonne spendet spärlich ein dämmeriges Licht. Kometen, die vom Planeten eingefangen wurden, ziehen einsam am Himmel ihre Bahnen. Terence konnte sich mit seinem stark beschädigten Kampfschiff in letzter Sekunde auf diesem öden Felsen im Weltraum retten. Als er hier abstürzte, war sein rechtes Triebwerk bereits abgerissen. Das linke funktionierte nur noch teilweise. Aber es reichte aus, um das Schiff auf eine Ebene lenken zu können. Als er auf den Boden krachte, überschlug sich das Schiff einige Dutzende Male. Stein und Sand wurden aufgewirbelt und das letzte Triebwerk wurde noch abgerissen. Glücklicherweise blieb der übrig gebliebene Schrotthaufen an einem Felsvorsprung hängen, bevor das Cockpit lebensgefährlich beschädigt wurde. Als sich der Staub ein wenig verzogen hatte, versuchte sich Terence, der kopfüber im Cockpit hing, sich zu befreien. Nach ein paar kräftigen Schlägen gelang es ihm, die Luke zu öffnen und so fiel er hart auf den steinigen Untergrund. Noch benommen vom Schmerz gelang es ihm nach einiger Zeit aufzustehen und sich umzusehen. Am Himmel sah er noch die wenigen anderen Kampfschiffe seiner Truppe, die verzweifelt versuchten, sich gegen den Feind zur Wehr zu setzen. Doch die Schlacht schien inzwischen verloren zu sein. In diesem Moment fing sein Kontrolldisplay am Arm an zu piepsen. Er wischte den Staub weg und sah die Warnung, dass er umgehend einen Schutzraum aufsuchen musste, da sich die Luft in seinem Raumanzug dramatisch verringerte. Das Display zeigte ihm auch an, dass es in einem Kilometer Entfernung eine Rettungskapsel gab. Diese hatten sie vor der Schlacht abgeworfen, um abgestürzte Piloten aufnehmen zu können, bis sie abgeholt werden konnten. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte er schließlich die Rettungskapsel. Sie war eingeklemmt zwischen zwei großen Felsen und sah stark lädiert aus.
Scheiße. Tja, anscheinend hatten wir beide eine harte Landung.
Langsam geht er die Rampe hoch und betritt die Luftschleuse der Kapsel. Terence ist erschöpft, aber froh, dass er die Rettungskapsel erreichen konnte. Während sich die äußere Türe schließt, leuchtet er mit seiner Taschenlampe durch das Fenster der Türe, die ihn noch vom Innenraum der Kapsel trennt. Es ist alles noch dunkel, sieht aber soweit nicht beschädigt aus. Auf einem kleinen Bildschirm neben der inneren Türe war die Nachricht zu sehen. Willkommen in der Rettungskapsel 817 RD9G. Terence drückt den blinkenden Knopf daneben. Die Schleuse füllt sich mit Luft und eine Computerstimme empfing ihn mit:
Rettungskapsel aktiviert.
Die innere Türe öffnet sich langsam unter einem zischenden Geräusch.
Warnung, Beschädigung registriert. Systemdiagnose läuft.
Leicht beunruhigt von dieser Information packte er die Taschenlampe wieder in die Seitentasche seiner Hose und öffnete den Verschluss des Helmes. Die frische Luft, die einströmte, war angenehm. Endlich konnte er wieder richtig atmen. Er zog den Helm nun ganz aus und beobachtete, wie die Rettungskapsel langsam hochgefahren wurde. Allmählich schalteten sich die Lichter ein und an den diversen Bildschirmen in der Kapsel erschienen die ersten Systemmeldungen.
Fusionskerne funktionsfähig. Kommunikationsnetzwerk funktionsfähig.
Auf der Hauptkonsole erschien eine Nachricht, dass ein Notsignal bereit war, um abgesendet zu werden. Damit würde das Mutterschiff informiert, dass er sich in der Kapsel retten konnte und sie ihn jetzt abholen konnten. Die Türe, wo der Standardwartungsroboter der Kapsel aufgehängt war, öffnete sich. Der Roboter wurde aktiviert, jedoch knallte er nun funktionsunfähig auf den Boden.
Fehler. Wartungsroboter, Fehlfunktion. Wozu diese Scheiße?
Genervt hing er den Helm auf die linke Seite zum Wartungsroboter, der regungslos am Boden lag. Am Kopf blinkte nur der grüne Sensor des Roboters. Terence zog seinen linken Handschuh aus und stellte ihn auf den Tisch.
Fehler. Wartungsroboter, Fehlfunktion.
Terence hatte sich scheinbar auch an der linken Hand beim Absturz verletzt. Sie schmerzte, wenn er sie bewegte. Deshalb konnte er nur langsam die Verschlüsse des rechten Handschuhs öffnen. In diesem Moment hob der Roboter seinen Kopf und fing an, Terence mit seinem grünen Sensor zu fixieren.
Was?
Er war erstaunt, dass der Roboter doch noch besser funktionierte, als er befürchtet hatte. Doch plötzlich nahm der Wartungsroboter einen riesigen Satz und schleuderte Terence an die gegenüberliegende Wand der Kapsel. Der Wartungsroboter, der wie ein riesiges, metallisches Tier aussah, war technisch scheinbar funktionsfähig. Aber er erkannte Terence fälschlicherweise als einen unautorisierten Eindringling. Der Roboter stürmte auf ihn zu und schlug mit der eisernen Klaue kräftig auf Terence ein. Der versuchte sich verzweifelt zu wehren. Doch der Roboter visierte mit seinen großen Klauen auf den Kopf von Terence. Im letzten Moment konnte sich Terence noch abwenden und die Klaue stieß tief in die Wand. Die Klaue hatte sich in der Wand verhakt und der Roboter war nun einige Augenblicke damit beschäftigt, sich zu befreien. Das gab Terence die Möglichkeit, sich ein wenig von dem Roboter zu entfernen. Was konnte er tun? Der Roboter schien definitiv eine Macke zu haben. Terence erinnerte sich, dass er bei der Einschulung gelernt hatte, dass der Hauptrechner der Rettungskapsel den Wartungsroboter steuert. Deshalb sollte es eigentlich möglich sein, den Roboter zu deaktivieren.
Programm anhalten! Stopp! Programm anhalten!
Doch der Hauptrechner antwortete nur lapidar.
Ausführung nicht möglich.
Der Roboter fixierte ihn mit seinem Sensor. Terence wusste, dass der Sensor nur Bewegungen erkennen kann. Deshalb hielt er schützend die Hand vors Gesicht, damit der Roboter seine vor Schmerz zitternden Augen nicht sehen konnte. Doch der Roboter kam trotzdem immer näher und fixierte das Gesicht von Terenz. In Panik hielt Terenz seinen Atem an und versuchte es nicht zu blinzeln. Doch plötzlich fiel der Helm auf den Boden. Der Roboter wendete sich blitzschnell um und sprang auf den Helm los. Mit ein paar kräftigen Tritten seiner Klauen zerbrach er den Helm in 1000 Stücke. Während der Roboter weiter auf jedes kleine Stück des Helms eintrat, versuchte sich Terenz vorsichtig aufzurichten. Erst jetzt realisierte Terenz, dass er eine große Wunde am Bauch hatte, wo ihn der Roboter zuvor getroffen hatte. Die Wunde blutete stark und ein beißender Schmerz lähmte Terenz bei jeder Bewegung. Erschöpft sank er in sich zusammen und wurde bewusstlos.
Tja, das war jetzt eine längere Szene.
Ja, also sie hat jetzt die erste ausgeglichen. Einerseits, der Sensor erinnert mich an Hall.
Der Sensor vom Roboter, das grüne Dings da.
Ja, genau, das grüne Dings, ja. Zweitens erinnert mich der durchgedrehte Roboter an die erste Folge von der zweiten Staffel.
Da werden wir noch ausführlich darauf zurückkommen.
Genau. Also ich möchte mich nicht in der Situation befinden wie Terenz. Definitiv nicht.
Also ich finde, der Roboter ist eigentlich ganz eindrücklich gezeichnet. Also man muss ja den Mix finden zwischen, einerseits ist das ja ein Wartungsroboter, also ein guter Roboter, der jetzt einfach durchgedreht ist. Eigentlich ist er ja gebaut wie ein Mensch, also stehend, läuft aber jetzt auf allen Vieren wie ein Tier.
Mhm.
Und zwar ein riesiges Tier. Und das fand ich noch eine witzige Idee, weil wie signalisiert man bei einem Roboter, dass er gefährlich ist? Weil ein Roboter hat ja keine Gesichtszüge oder sonst irgendwas, oder? Darum ist das gar nicht so einfach. Und ich fand das eine sehr kreative Idee, wie sie das gemacht haben.
Mhm. Erinnert mich aber an die großen Roboter, die bei Star Wars irgendwie durch die Gegend stapften.
Die großen Roboter, die bei Star Wars durch die Gegend stapften?
Die wie die Tiere, die vierbeinigen.
Ah, die riesengroßen Dinger da?
Ja, ja, genau.
Die sahen ja aber nicht wirklich gefährlich aus, oder schon?
Nicht ganz so wie jetzt der.
Also er mit seinem Licht ist so wirklich wie ein Tiger oder irgend sowas, also der auf der Lauer liegt.
Mhm.
Das fand ich schon noch. Also das ist gut gezeichnet.
Ja, ja. Muss man gar nicht mehr dazu sagen?
Ja, wir können später mehr dazu sagen.
Terenz liegt immer noch schwer verletzt auf dem Boden der Rettungskapsel. Bewegungslos nimmt er kaum noch wahr, was um ihn herum geschieht. Starke Schmerzen von der Wunde an seinem Bauch durchströmen seinen ganzen Körper. Er erinnert sich, wie er mit seiner Truppe in den Kampf gestartet war. Bald nach dem Start vom Mutterschiff erklang im Cockpit seines Kampfschiffes ein Warnton. Auf dem Display erschien die Meldung: Gefahr! Feindlicher Waffenangriff! Weitere Kampfschiffeinheiten starteten vom Mutterschiff. Aus dem Funkgerät kam die Meldung des Kommandanten:
Basis für Nova Geschwader. Störmaßnahmen aktiviert. Freigabe für Angriff.
Die anderen Truppenmitglieder quittierten über Funk:
Nova 6 im Anflug.
Nova 9 im Anflug. Nova 4 im Anflug.
Verstanden. Freigabe für Waffeneinsatz.
Roger, Waffen werden aktiviert. Einsatz für die Divine Flash 12 Judgment 2. Aktiviert und bereit zum Einsatz.
Nova Geschwader, Staffelstellung. Schnell, hart angreifen.
Terenz brachte sein Schiff in Stellung und beschleunigte. Die Formation flog durch einen Meteoritenschwarm auf die riesigen feindlichen Raumschiffe zu. Och, das war jetzt wieder eine kurze Szene.
Ja, da ging es ja hauptsächlich darum, einfach, dass dieser Kampf anfing. Also in seiner Rückblende, wo Terence sich ja jetzt eben daran erinnert, wie das Ganze so quasi angefangen hat. Wieder sehr militärisch das Ganze, oder? Irgendwie.
Absolut, oder? Also Star Wars lässt grüßen, oder?
Tun Sie jetzt nicht Star Wars so runter, das ist eine gute Serie.
Nein, Star Wars ist sehr gut. Ich finde die absolut genial.
Ah, Sie mögen den militärischen Ton?
Den habe ich nicht so gerne.
Ah, dachte ich mir doch.
Dann fehlt auch nicht die Machtsei mit dir und so weiter, das steht auch nirgends da.
Das kommt hier nicht vor.
Das ist schon mal eine Qualität, die Star Wars hat und der Kurzfilm nicht hat.
Hm.
Was man auch noch sagen muss, dass die Rückblenden sind auch nicht chronologisch.
Nee.
Ich vermute, dass das sein Delirium ein bisschen so darstellen soll.
Des Autors oder von Terence?
Das lassen wir jetzt doch mal offen. Vielleicht von beiden.
Mag sein, mag sein. Ich war ein bisschen enttäuscht von diesen feindlichen Raumschiffen. Also die sehen so wie riesig große Sterne aus irgendwie. Und die fand ich, naja, hätte ich mir jetzt imposanter vorgestellt oder irgend sowas. Weil alles andere ist absolut perfekt gemacht. Aber von diesen Raumschiffen, die fand ich, geht so.
Wie will man feindliche Raumschiffe darstellen, die wie Viren aussehen?
Wieso müssen die wie Viren aussehen?
Ach, die sehen so aus.
Und Sie denken, dass die Zeichner Viren im Kopf hatten?
Nein, aber als Idee.
Also so als Viren, sie sehen ja eher aus wie Sterne. Also man hätte das noch mehr nach Coronavirus aussehen lassen können. Also so wie einfach überall in den Nachrichten so der Coronavirus dargestellt wird. Wenn man den überdimensional macht, sieht er gefährlicher aus als diese komischen Sterne, oder nicht?
Absolut. Und vielleicht sind wir schon von der Presse verwöhnt.
Sie meinen, die Realität ist so fantastisch, dass wir Science Fiction nicht mehr wirklich schätzen können.
Genau. Zum Beispiel. Kann sein. Terence erwacht wieder aus der Bewusstlosigkeit in der Rettungskapsel. Er liegt bewegungslos am Boden unterhalb des Tisches. So kam er also in diese hoffnungslose Situation. Es birgt schon eine gewisse Ironie, dass er als einer der hochdekoriertesten Piloten des Geschwaders sich im Kampf retten konnte von einem Absturz und nun von einem Fehler einer Wartungsroboter zur Strecke gebracht wird. Mit schweren Schmerzen versuchte sich Terence zu orientieren. Wo ist der Roboter und was macht dieses scheiß Ding? Nicht weit von ihm liegen die vielen Splitter seines Helmes. Seine Wunde am Bauch blutet weiter heftig und brennt wie Feuer. Plötzlich hört er die Schritte des Roboters. Er versucht zu sehen, woher die Schritte kommen, doch ihn durchfährt ein beißender und stechender Schmerz. An der Wand sieht er jetzt den Schatten des Roboters. Mit schmerzverzerrtem Gesicht versucht er, mit aller Gewalt sich aufzurichten. Doch seine Hände rutschen auf seine Blutlache aus und er rutscht wieder zu Boden. Erschrocken sieht Terence, wie sein Handschuh, den er auf den Tisch gestellt hatte, umfällt und fast über die Kante rutscht. Was hat er den Handschuh umgeworfen? Plötzlich erscheint langsam der Roboter, der auf dem Tisch steht und ihn mit seinem Sensor fixiert. Terence stockt den Atem, panisch versucht er möglichst regungslos zu sein. Der Roboter steigt vom Tisch, ohne Terence aus dem Sensor zu verlieren. Er fixiert das Gesicht von Terence, um herauszufinden, ob da noch Gefahr droht. Langsam kommt er immer näher an Terence heran. Der Roboter stellt seine linken Klaue auf die andere Seite von Terence, um noch näher heranzukommen zu können. Dabei steht er mit einer seiner Klauen auf Terence Hand. Ein ungeheurer Schmerz durchfährt Terence. Er darf nicht schreien, sonst ist er endgültig verloren. Mit eisernem Willen versucht er sich nichts anmerken zu lassen und bewegungslos zu bleiben. Trotzdem rollt ihm eine Träne aus den weit aufgerissenen Augen über das Gesicht. Nach einigen Minuten verliert der Roboter das Interesse und bewegt sich wieder weg. Terence hebt die Hand und sieht, dass zwei Finger völlig zertrümmert von der Hand abstehen. Terence wird vor Schmerz wieder ohnmächtig.
Also als ich diese Hand gesehen habe...
Ich darf gar nicht daran denken.
Ja, also das ist mir zu realistisch fast. Also mir hat auch gleich die Hand wehgetan, als ich das sah. Von, oh, weiter, ich will nicht.
Spult. Also muss man doch sagen, also für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr die Hand hebt... Die zwei zertrümmerten Finger folgen da wirklich so der Hand in Slow Motion irgendwie nach.
Ja, total zertrümmert.
Und wenn man da denkt, wenn man schon den Fingernagel abreißt und so, schüttelt mich gerade.
Ja, und auch als Terence, er konnte ja nicht schreien oder sonst irgendwas, musste das ja so unterdrücken, den Schmerz, als der Roboter auf seiner Hand stand.
Mhm.
Das sah man diesem Gesicht auch an, also der ganze Schmerz, dieses... Ah, man konnte es richtig mitfühlen, also ich finde. Oh.
Man sagt ja auch, dass Leute, die irgendwie ums Überleben kämpfen, ungeahnte Kräfte entwickeln. Also das sollen schon Leute gegeben haben, die sich die Hand abgeschnitten haben, weil sie gefesselt waren und so überlebt haben. Also ich muss es nicht haben.
Nee, ich hoffe nicht, dass ich je in diese Situation komme. Also ich gehe nie in den Weltraum in ein Gefecht. Dass ich auch nicht abstürze und dementsprechend diesen Wartungsroboter nie treffe.
Wobei, natürlich, man kann auch sonst in der Luft sein und auch Wartungsroboter in der Wüste haben. Also muss ja nicht unbedingt in den Weltraum.
Wartungsroboter in der Wüste? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Wartungsroboter gehabt oder gesehen. Außer so Staubsaugroboter oder so irgendwas.
Genau, auf den wollte ich hinaus.
Also in der Version, wie ich ihn habe, der wird nicht gefährlich.
Täuschen Sie sich nicht. Sie wissen nie, wenn ein Roboter durchdreht. Sie haben es ja in der ersten Folge von der zweiten Staffel gesehen.
Mein Ding ist so klein, dem gebe ich einen kleinen Stoß und dann fliegt er davon. Also,
naja, vielleicht wächst er über Nacht.
Die denken, mein Staubsaugroboter ist ein heimlicher Transformer.
Genau.
Gehen wir lieber weiter, weil sonst bekomme ich Panik und dann muss ich meinen Staubsaugroboter über Nacht einschließen. Ja.
Terence erinnert sich wieder, wie er beim Angriff im Cockpit seines Kampfschiffes saß. Nachdem der Angriffsbefehl des Kommandanten eintraf und sie Informationen auf den Feind zuflogen. Aus dem Funkgerät kam eine weitere Meldung des Kommandanten.
731, Gegenangriff des Feindes.
Die Truppe geriet unter massiven Beschuss. Sie konnten zwar einige der gegnerischen Schiffe zerstören, jedoch wurden auch eines der Kampfschiffe des Geschwaders getroffen. Terence meldet umgehend.
Wir haben Rocket 1 verloren.
Mit einem geschickten Manöver konnte sich die Truppe jedoch noch in eine gute Position bringen.
Feuer! Na los! Na los!
Terence beobachtete, wie die Projektile beim Gegner einschlugen und explodierten. Doch plötzlich wurde er selbst getroffen. Mit einem riesigen Knall explodierte sein rechtes Triebwerk. Seine Kommandokonsole wurde dabei ebenfalls zerstört und das Schiff fing an zu taumeln und heftig zu vibrieren. Ein durchdringender Alarmton erklang. Terence hoffte, dass er noch den Notfall-Autopiloten aktivieren konnte. Doch die heftigen Fliehkräfte hinderten ihn daran. Das Schiff stürzte nun noch dem nahen Planeten entgegen. Mit aller Kraft versuchte Terence, das noch intakte Triebwerk wieder neu zu starten. Deshalb riss er aus dem zerstörten Konsole zwei Drähte und versuchte mit einem Kurzstoß das Triebwerk zu starten, was ihm nach einigen Versuchen auch gelang. Jedoch hatte das Triebwerk auch was abbekommen und feuerte nur noch sporadisch. Terence konnte sich noch erinnern, dass seine Taschenlampe, die er genutzt hatte, um die richtigen Drähte zu finden, schwerelos im Cockpit herumtrieb. Diese Erinnerung an die Taschenlampe weckt ihn wieder aus seiner Erinnerung auf. Haben wir die Ursache, warum er abgestürzt ist, was zwischenzeitlich passiert ist?
Ja. Aber ich finde schon komisch, dass er wegen einer Taschenlampe geweckt wird.
Also die Erinnerung an die Taschenlampe?
Ja.
Vielleicht so ein Geistesblitz oder sowas?
Ja, okay, das mag sein oder sowas. Also er ist mitten in einem riesigen Gefecht, so Science-Fiction-mäßig mit außerirdischen Raumschiffen und so weiter und lässt sich beeindrucken von einer Taschenlampe. Also, hä?
Noch witziger fand ich, dass er zwei Drähte sucht, um das Triebwerk zu zünden.
Wie wenn so ein Ding sich kurz schließen lässt. Also,
ja.
Es sah wirklich so aus. Also.
Ja, moderne Technik. Also es gibt mir noch ein bisschen Vertrauen, dass man in der modernen Technik doch noch irgendwo Drähte hat, die man beeinflussen kann. Egal wie hoffnungslos das ist. Ja, also es ist schon noch spannend. Also könnte fast noch als Vorlage gehen, wie man Auto stiehlt oder sowas.
Ich habe noch nie gelernt, wie man ein Auto kurz schließt. Ich habe das noch nie probiert. Weil ich dachte immer, naja, brauche ich ja nie. Jetzt habe ich aber gesehen, dass er in einem Kampfchat drin das braucht. Jetzt muss ich das doch noch lernen, wie man ein Auto kurz schließt. Damit ich, wenn ich irgendwann mal in einem Kampfchat bin, das eben auch tun könnte.
Aber Sie haben doch vorgesagt, Sie wollen gar nie in einen Kampfchat.
Ja, aber man weiß ja nie.
Also doch mit Ihrem Staubsaugerroboter irgendwo. Ich hab's verstanden.
Sie meinen, ich soll mal meinen Staubsaugerroboter kurz schließen oder wenigstens üben bei ihm.
Ja, genau. Terence liegt immer noch in der Rettungskapsel am Boden. Die Schmerzen der Wunde am Bauch und der zerquetschten Hand sind kaum noch auszuhalten. Er erinnert sich, dass er in seiner Tasche noch die Taschenlampe hat, jedoch leider auf der Seite der zerquetschten Hand. Unter großen Schmerzen, aber möglichst leise, versucht er, den Klettverschluss der Tasche zu lösen. Nach einigen Versuchen gelingt ihm das. Jedoch fällt die Lampe zu Boden und rollt von ihm weg. Mit letzter Kraft greift Terence mit seiner ledierten Hand nach der Taschenlampe und bekommt sie zu fassen. Der Roboter hat ihn jedoch bereits bemerkt und fängt erneut an, ihn zu scannen. Wieder versucht Terence, sich totzustellen und sich nicht zu bewegen. Nach einer Weile Terence aktiviert die Taschenlampe und versucht, mit dem Lichtkegel den Roboter abzulenken. Der Lichtpunkt an der Wand hat seine Wirkung. Wie eine Katze verfolgt der Roboter interessiert die Bewegung und schlägt darauf ein. Terence richtet den Lichtpunkt auf das hintere Kniegelenk des Roboters. Der schlägt mit voller Wucht zu und zerstört damit sein Bein. Terence versucht das gleiche mit dem anderen Hinterbein. Auch das funktioniert und der Roboter zerstört sein anderes Bein ebenfalls. Damit liegt er hilflos wie ein Käfer am Boden und versucht sich mit seinen verbliebenen Vorderbeinen wieder aufzurichten, was ihm aber nicht gelingt. Terence richtet sich jetzt langsam unter Schmerzen auf und tritt nach dem Roboter. Er packt eines der abgebrochenen Beine und zertrümmert damit den Roboter endgültig. Auf dem Hauptdisplay der Rettungskapsel sieht Terence, dass dort immer noch das vorbereitete Notsignal steht. Mit dem Hinweis: Notsignal, bereit zur Übertragung. Er löst es nun endlich aus.
Mediennachricht empfangen. Rettungskapsel 817 RD9G. Hilfe ist unterwegs.
Aus dem Notfallkoffer entnimmt er eine Spritze, die er sich in die Wunde an seinem Bauch jagt. Die Schmerzen lassen endlich nach und er kann sich wieder ein wenig entspannen.
Warnung. Wartungsroboter, Fehlfunktion. Warnung. Wartungsroboter, Fehlfunktion. Warnung. Wartungsroboter, Fehlfunktion.
Ach nee.
End of transmission.
Wir sind am Ende. Also, wir sind am Ende. Terence offenbar nicht.
Nein, der ist wieder halbwegs fit. Nach den Drogen.
Ich wollte es jetzt diesmal wirklich nicht sagen.
Wir kommen durch keine Folge ohne dieses Thema. Es ist verhext.
Wer hat jetzt welche Figur oder der Autor oder was auch immer was genommen? Lassen wir mal das vorläufig.
Also der Autor war es ganz sicher nicht.
Meinen Sie nicht?
Weil ich habe heute gelesen in der Wikipedia, er hat zwar Pfeife geraucht, aber er war berühmt dafür, dass er absolut abstinent war.
Mhm.
Aber gut, das kann auch viel erklären. Also.
Ja, abstinent ist nicht immer gut. Sie haben Trailer gefunden, ne?
Ja, also der erste Trailer ist einfach eine Zusammenfassung.
Mhm.
Viel interessanter finde ich eigentlich den zweiten Trailer. Den finde ich nämlich wirklich gut, weil der ist von Netflix selbst, Inside Animation. Und da sieht man, wie Tim und der Autor und der Schauspieler, der Terence spielt, eben über das Ganze diskutieren, wie sie das Ganze gemacht haben und so weiter und so fort. Und das ist sehr interessant. Übrigens, mir war gar nicht klar, wie jung das Tim eigentlich ist. Ich habe mir den viel älter vorgestellt. Also weiß nicht, vielleicht sieht er so gut aus, aber ich hätte jetzt im Film hätte ich ihm gesagt, er ist nicht über 40. Ich hätte mir den viel älter vorgestellt.
Also Tim von Apple ist älter?
Nein, nicht der, nicht den Cook.
Und der andere?
Einer der Chefproduzenten. Aber diesen Trailer, den kann ich empfehlen, ist nur relativ kurz und so, aber ist wirklich spannend auch zu sehen und vor allem eben den Schauspieler auch mal detailliert zu sehen, weil auf den kommen wir ja gleich, weil der ist wichtig als Schauspieler auch.
Also Sie widerlegen jetzt meine Behauptung, dass die Taschenlampe die Hauptrolle ist.
Ja, über die Rolle in der Geschichte können wir diskutieren, von mir aus die Taschenlampe, aber die Schauspieler sind doch sehr relevant, weil ich war extrem überrascht, was für Schauspieler die hier eingesetzt haben, weil, naja, also sind wir ehrlich, also viel Text gab es nicht, nicht viel zu spielen, war ja alles CGI. Ja, wir kommen ja gleich drauf, also sind ja kräftige Schauspieler, ist ja nicht irgendwer und noch nicht mal die Synchronsprecher sind irgendwer, also ich fand, okay.
Ja, der wirklich ist sehr gut besetzt.
Ja, absolut, für das bisschen, oder?
Ja.
Also der deutsche Titel, haben wir schon gesagt, ist Rettungskapsel und der Originaltitel Life Hutch.
Sagt mir nichts.
Life Save irgendwie, oder? Also Lebensrettung ist irgendwas. Und ich finde den Titel Rettungskapsel sowieso komisch irgendwie. Weil unter einer Rettungskapsel stelle ich mir etwas Kleines vor, wie man von einem Raumschiff, wo man knapp drin Platz hat, flüchtet. Das ist für mich eine Rettungskapsel. So stelle ich mir die vor.
Ja.
Und diese Rettungskapsel, wo er da drin ist, das ist ja sehr geräumig. Das ist ja ein Riesending.
Ja, absolut.
Also ich finde so Rettungsmodul oder irgendwas. Ich finde den deutschen Titel nicht gut gewählt.
Modul wäre besser, ja.
Die Länge 13 Minuten, alles klar. Kommen wir zum Drehbuch.
Den einen müssen wir gar nicht mehr vorstellen, das ist Philipp Gellert. Aber der andere?
Harlan Ellison. Ein sehr berühmter Schriftsteller. Er ist eigentlich ein sehr bekannter Science-Fiction-, Fantasy- und Horror-Schriftsteller. Hat extrem viel geschrieben. Er ist am 27. Mai 1934 geboren. Hatte eigentlich eine witzige Jugend oder eine spezielle Jugend, weil mit 13 Jahren ist er von zu Hause ausgerissen und schloss sich einer Gruppe von Schaustellern an. Wo ich auch noch finde, okay, komische Eltern. Also er ist in Cleveland geboren, aber wenn mein Sohn mit 13 ausreist, wäre ich so in einer mittleren Panik, oder nicht? Also 13 ist noch jung.
13, das war 7, das war noch im Zweiten Weltkrieg.
Ja, naja. Und er schrieb dann einige Romane und so weiter, sehr fantasievoll. Ellison hatte nicht sehr gerne, wenn er als Science-Fiction-Autor gemacht ist. Er sieht sich eher als Fantasy-Autor und so weiter. Er hat ganz viele Bücher geschrieben. Ich gehe da jetzt nicht detailliert drauf. Ihn findet ihr alles auf der Wikipedia-Seite, eine Riesenliste. Aber was wir leider auch sagen müssen, am 28. Juni 2018 ist er in Los Angeles gestorben.
Ja, und deshalb habe ich auch gefunden, das muss irgendwie, Philipp Gellert muss das aus dem Fundus herausgenommen haben für die Geschichte.
Wenn der guten Stoff hat und wenn man sieht, wie viel das der geschrieben hat, da hat das wahrscheinlich viele spannende Geschichten drin. Ja, daraus ein Drehbuch zu machen und umzuschreiben. Ja, okay.
Regie?
Ja, Alex Beatley, der ist auch im Trailer da von Netflix zu sehen. Und das ist ein sehr junger Mann. Diese Folge ist das erste Mal, wo er Regie geführt hat. Das ist ein Regiedebüt. Er ist aber nicht unerfahren. Nicht als Regisseur, sondern er war Layout-Artist bei Deadpool und Kung Fu Panda 3. Also von Animation hat er sehr viel Ahnung. Und darum hat er wahrscheinlich auch dieses Ding gemacht, also die Regie geführt hier.
Was ist genau ein Layout-Artist?
Das sind die, die das zeichnen im Endeffekt. Und das Konzept entwerfen und so weiter. Also nicht die vor dem Computer sitzen und das CGI machen, sondern einfach die Grundkonzepte entwerfen. Oder? Und gerade bei Deadpool zum Beispiel, also es ist ja wirklich sehr gut gezeichnet, also witzig gezeichnet auch, also dieser nicht ganz ernstzunehmende Superheld, fand ich sehr gut. Und Kung Fu Panda, also aus Pandas ein Star zu machen, ist ja auch nicht so einfach, weil Pandas sind ja irgendwie, naja, zwar hübsch, aber rund und umförmig.
Ah, gibt noch Hoffnung für mich.
Ja, das haben jetzt Sie gesagt. Der Mann kann was und eben, er ist noch sehr jung und er hat vor allem eben auch über die Detailgeschichte philosophiert in diesem Trailer, wie eben diese Gesichtszüge genau nachempfunden wurden. Bitte sagt diesen Mann, er ist zwar gut, er kann sehr viel, aber die Realität noch besser als die Realität abzuzeichnen, nimmt doch einfach die Realität.
Ja, offenbar nicht, zumindest nicht Alex Beatty. Animationsstudios, wissen wir, Blur Studio.
Und das erklärt wahrscheinlich auch, wieso diese Starbesetzung bei den Schauspielern.
Ja.
Weil Blur Studios kann sich das einfach leisten. Und Tim Miller, er ist ja der Chef dieser Blur Studios, der nimmt sich die besten Stories raus.
Hat hier aus dem Vollen geschöpft, zumindest aus der Portokasse.
Aber ist sehr sympathisch im Film. Also ich habe zum ersten Mal ein Interview mit ihm gesehen.
Kommen wir doch jetzt zu den Figuren.
Ja.
Terence, der Michael B. Jordan. Ja, überlasse ich doch ihn.
Michael B. Jordan ist wichtig, dieses B dazwischen, weil Michael Jordan wäre jemand ganz anderes, klar.
Genau, da ist mir auch zuerst in den Sinn gekommen.
Michael B. Jordan, also wer diese Netflix-Folge gesehen hat, weiß auch, wie Michael B. Jordan aussieht, weil hundertprozentig Terence. Und Michael B. Jordan ist eigentlich ein sehr bekannter Schauspieler. Er ist geboren 9. Februar 1987 in Santa Ana in den USA. Nominiert und ausgezeichnet für alles Mögliche. Auch eine riesen Liste, was der schon alles gespielt hat und so weiter. speziell oder wo man ihn wahrscheinlich am ehesten kennt, ist bei der Neuverfilmung von den Fantastischen Vier, spielte er 2015 die menschliche Fackel und das haben wahrscheinlich die meisten gesehen und wissen, ach, das ist der.
Hm.
2020 wurde er von US People Magazine zum Sexiest Man Alive ernannt. Und er sieht wirklich verdammt gut aus.
Shownotes, gutes Foto drin, schaut euch das an.
Und vor allem schaut euch auch wieder diesen Trailer an, dort sieht man ihn nämlich sprechen und da sieht er nochmal 10-mal besser aus als auf diesem Foto, die wir in Shownotes drin haben. Also der Mann sieht wirklich verdammt gut aus. Und darum finde ich wieder, Mensch, baut den nicht nah, nehmt das Original. Also gerade wenn man so einen hübschen Schauspieler hat.
Vielleicht war er zu hübsch für die Folge.
Kommen wir zum deutschen Sprecher.
Der Nico Sablik. Ich finde auch eine spannende Figur. Der deutsche Synchron- und Hörspielsprecher mit vollem Namen Benjamin Nico Sablik ist 1988 geboren und philippinischer Abstammung. Er ist wirklich bekannt, er ist die deutsche Sprechstimme von Daniel Radcliffe.
Harry Potter.
Ja, genau, Harry Potter. Andrew Garfield, auch bekannt, und eben Michael B. Jordan. Er macht ganz viele Sachen. Im Alter von 21 Jahren schon sein erstes Hörbuch eingesprochen hat. Und doch, alle Achtung, muss sagen, mit 5 Jahren stand er schon vor einem Mikrofon.
In den neuen Star Trek-Filmen hat er den jungen Captain Kirk gesprochen. Wo ich das gelesen habe, was? Harry Potter und Captain Kirk? Musste ich sofort eine Hörprobe hören? Findet ihr in den Shownotes übrigens in der Synchrondatei? Fand. Ja, genau. Diese Stimme schon 100.000 Mal gehört und dann bin ich eben auch nachschauen gegangen, wie sieht denn der überhaupt aus? Vielleicht finde ich noch ein lizenzfreies und sonst geht bitte einfach mal die Link nach. Der sieht so nicht aus wie seine Stimme. Also er hat so eine wunderschöne Stimme, ist auch ein wunderschöner Mann, also das ist jetzt nicht der Punkt, aber irgendwie passt das Bild nicht zur Stimme.
Im jungen Alter hat er schon 867 Sprechrollen. Unglaublich. Gut, wenn man mit 5 anfängt.
Und wenn man hört, wie gute Stimme das er hat. Das ist auch jemand, der mir das Telefonbuch vorlesen könnte, falls das noch geben würde. Und ich wäre gespannt zuhören.
Ja, und wie wichtig das ist, also vor allem die Hörbücher, dass jemand das perfekt und gut kann. Ich habe das Buch gelesen und habe das Hörbuch dazu nochmals gehört. Und es ist so wichtig, dass jemand das gut kann.
Das ist eine hohe Kunst. Weil ich habe auch schon gute Bücher gelesen und dachte, oh, jetzt gibt es noch das Hörbuch, unbedingt reinhören. Und ich war total enttäuscht.
Ja.
Aber gute Sprecher, die können wirklich gewaltige Dinge aus einem Text rausholen. Also, wow.
Ja, Kommandantin vom Ganzen, die haben wir nie gesehen im Film. Die
kommt ja nur über Funk rein. Und als ich gelesen habe, wer das ist, Michael C. Bonilla, sagte mir so vom Namen her nicht, als ich nachgeschaut habe, wer das ist. Fand ich, naja, also ein Gesicht haben alle schon mal gesehen. Sie ist am 2. März 1972 in Hollywood geboren und hat schon mit 10 Jahren angefangen, sich Richtung Musik, Tanz und Schauspiel auszubilden. Und sie hat diverse Preise gewonnen. Es gibt auch ganz viele Ausschnitte. Was mir natürlich vor allem noch in Erinnerung gewesen ist und was ich bis jetzt nicht wusste, ist der Kurzfilm «Slip Away». Ja, das ist jetzt für queere Leute interessant, die kennen das sicher. Sie hat das Drehbuch geschrieben und das Ganze produziert. Und ich fand, wow. Vor ein paar Jahren wurde das eben ausgezeichnet von dem Fort Worth Gay and Lesbian International Film Festival. Wir haben wieder mal festgestellt, ich habe doch Vorurteile, weil ja Leute, die Regie und Drehbuch schreiben, fand ich immer, ja, die habe ich mir nie sehr hübsch vorgestellt. Und es ist ja wirklich eine wunderschöne Frau.
Absolut, und sehr eindrückliche Augen.
Und als ich das mitbekommen habe, habe ich das Ganze natürlich sofort wieder in Englisch nochmal angeschaut und habe natürlich speziell auf ihre Stimme gehört. Und sie ist sehr gut, aber für diese 3-4 Sätze, was sie sagt, wo ich fand, was, da nimmt ihr so eine Schauspielerin? Wenn man es hat, dann hat man es.
Habe ja gesagt, aus dem Vollen geschöpft. Die Carolina Vera war die deutsche Sprecherin.
Kennt man natürlich... 4. Januar 1973 in Valparaíso, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, in Chile, als Carolina Vera Scuella geboren. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin. Sie hat 125 Sprechrollen gemacht. aber schaut schnell in den Shownotes nach. Das Gesicht habt ihr schon 100.000 Mal gesehen, in irgendwelchen Tator-Serien oder sonst irgendwas. Ja, die sieht man täglich, würde ich jetzt sagen. Also gefühlt wenigstens. Ob sie jetzt in dieser Rolle sehr gut war, also bei 3-4 Sätzen ist noch schwierig zu sagen. Auch wieder eine Starschauspielerin in der Synchronisation, wo ich auch finde. Ja, naja, okay, gut, schön.
Okay. Dann, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben besser, oder respektive Herr Lüthi hat so gut recherchiert, dass wir Wikipedia übertroffen haben, nämlich den Piloten hat er herausgefunden.
Ja, war gar nicht so schwer, wieso? Brian T. Delaney. Sieht genauso aus wie der Pilot, den man nie gesehen hat. Er ist am 17. November 1976 in Philadelphia, Pennsylvania, geboren. Viel habe ich nicht herausgefunden. Er war bekannt für seine Arbeit in Fallout 4 1915 und Total Recall 2012, kann mir dort aber nicht mehr genau erinnern, was er dort gemacht hat. Also Total Recall habe ich selbstverständlich gesehen, aber habe nicht genau herausgefunden, was er da gemacht hat. Er war auch noch in The Hunger Games in Catching Fire 2013. Also der hat ja wirklich nur zwei Sätze. Und für das ein Schauspieler, der da in Total Recall gespielt hat und was weiß ich was alles, fand ich auch wieder. Also der hat mehr als zwei Bananen als Bestechung bekommen, schätze ich. Was ich hier aber nicht rausgefunden habe, ist, wer das Ganze synchronisiert.
Wir bleiben dran. Comic-Empfehlung. Es ist nicht ein Comic, es ist die ganze Serie. Erinnert mich sehr an Star Wars. Wir haben schon erwähnt, während den verschiedenen Szenen. Star Wars Comics gibt es seit dem Erscheinen des ersten Filmes. Es ist eine unglaubliche Merchandising-Fabrik, die alles Mögliche herausgebracht haben, von Bettwäsche, Figuren, Tassen, alles Mögliche und aber auch Comics. Was ich herausgefunden habe, dass offenbar neue verschiedene große Kollektionen aufgelegt werden. Die deutschsprachigen Comics erscheinen Ende Februar, sind angekündigt. Was ich aber sagen muss, dass je nachdem, woher die kommen, über die ganzen Jahre hinweg, dass die Qualität nicht immer gut ist. Also vor allem bei Panini sind dann die ersten Hefte, waren auf sehr dünnem Papier. Aber die neue Auflage wird von Marvel herausgegeben und hat dann sicher eine bessere Qualität. Schaut euch das an. Ich denke, unter Sammler oder Sammlerin hat das auch ihren Wert, wenn man schon Star Wars-Fan ist. Sind wir jetzt bei der Bewertung?
Wohl oder übel sind wir jetzt bei diesem Job.
Soll ich anfangen?
Ja, ja. Dann kann ich es nachher wieder verbessern.
Ich denke, sie haben hellseherische Fähigkeiten. Wegen Schnee und so in Istanbul. Ich glaube daran.
Ich habe einfach ihre Notizen gelesen.
Das hätten sie nicht sagen sollen. Das passt jetzt nicht mehr zu ihrem Image, das ich ihnen geben wollte. Nun ja, also ich habe den Film mir mehrmals, oftmals, vielmals zu Gemüte geführt und ich fand so die zweite Szene, wie er dann abstürzt und im Planet zu der Rettungseinheit, Kapsel, Modul, wie auch immer geht, fand ich sehr stimmig, sehr sphärisch und so weiter und hat wirklich so eine Spannung aufgebaut. Leider muss ich sagen, ist eigentlich die Geschichte für mich sehr chaotisch, auch mit der Rückblende, die auch nicht chronologisch ist. Und meine hauptsächliche große Kritik ist, wenn man schon eine derart naturgetreue Darstellung machen will, dann soll man sich auch daran halten. Weil wenn er mit seinen beiden zertrümmerten Fingern das Bein hochhebt und umklammert, ich könnte das nie, wenn meine Finger so abstehen. Und wie er dann sich selber die Spritze setzt mit der rechten Hand, wo die, muss ich einfach sagen, es geht gar nicht. No way. In Komik, da ist alles möglich. Aber irgendwo in dem Zwischending zwischen Real und Komik oder Verfilmung oder Animationsfilm finde ich einfach völlig deplatziert. Ist einfach so unglaubwürdig. Nein, no go für mich. Gezeichnet, animiert, haben wir gesagt, das ist sehr gut gemacht. Das sind Sachen, die nicht stimmen, funktionieren nicht für mich.
Ja, wo sind Ihre Finger?
Die sind zertrümmert. Die sind zertrümmert. Ja, wir haben keine Finger für das.
Ja, aber der schlechteste Film war es jetzt auch wieder nicht. Wir haben schon Schlimmeres gesehen.
Die Logik mit den zertrümmerten Fingern, das passt nicht. Also beiden Daumen nach unten für mich.
Ich bin natürlich nicht so Comic-fixiert wie Sie Und darum hat mich das Realitätsnahe hat mich eigentlich fasziniert, auch wenn es mich nicht vom Stuhl gerissen hat. Also ebenso wie die feindlichen Schiffe, die ich fand, naja, das hätte man schöner, spezieller irgendwie machen können. Ich fand den Roboter sehr gut gezeichnet. Ich fand auch die Stimmung auf diesem Planeten oder auch in dieser Rettungskapsel fand ich schön gezeichnet, ist aber auch nichts Beeindruckendes. Also da hat sich jemand unheimlich viel Mühe gegeben, weil ich einfach fand, Leute, kann man auch anders machen. Die Originalgeschichte ist wahrscheinlich gut, ich hätte die gerne gelesen von Allison. Aber ich hätte die jetzt nie genommen für eine Folge, weil sie ist wahrscheinlich im Original sehr originell und perfekt und alles, will da Allison gar nicht irgendwie in Zweifel setzen. Aber so die Idee, dass irgendwie so ein technisches Gerät ausflippt und zur Bedrohung wird, das ist jetzt wirklich eine... haben wir 100.000 Mal schon gesehen. Wir haben das sogar in gut gesehen und das war ja nicht sehr lange her, nämlich eben in der ersten Folge der zweiten Season in automatischer Kundenservice haben wir das in gut gesehen. Mhm. Also originell und witzig, oder? Es geht um genau das Gleiche, ein alltägliches Gerät flippt aus. Nur einmal in gut und einmal in langweilig. Also ich finde es sehr schade. Weil ich denke, da hat es Leute dahinter, also nicht nur die Schauspieler, auch der Regisseur und so weiter, weil ich finde, ihr hättet viel, viel bessere Dinge machen können. Ich fand die Art, wie das Ganze erzählt wurde, also nicht der Reihe nach, ich habe mir lange überlegt, ist das einfach, weil die Story sonst zu flach gewesen wäre, haben sie da einfach ein bisschen herumgeschnipselt, damit das Ganze ein bisschen interessanter ist, oder? Was soll das? Weil es macht nicht wirklich Sinn, so diese Erinnerung von Terrence. Also es gibt ja Filme, wo absolut Sinn machen, dass sie eben, also dass die Spannung eben aufgebaut wird, so, dass so eben die Erinnerung, wie man früher und wie man dann im Endeffekt zum großen Finale kommt, ist ja hier nicht. Also, und dann fand ich auch diese Art, wie dieses Drehbuch geschrieben wird, erstaunlich, dass Leute, die so eine große Erfahrung haben, so eine flache Leistung hinlegen. Was mich beeindruckt hat, ist eben die Schauspiel- und auch die Schauspielkunst. Auch wenn mit diesen Schauspielern hätte man so tolle Sachen machen können und hätte ihnen auch ein bisschen mehr Text geben können.
Also Sie meinen so, es wäre so viel Potenzial da gewesen, so viel bekannte Leute und man hat das wirklich so ja, in einem Abklatsch aufgewischt und so quasi nach dem Motto, hey, wie viele Minuten haben wir jetzt? Erst 8. Ja, komm, wir schneiden noch was in der Rückblende rein.
Das habe ich mir lange überlegt, ob das nicht so ist. Und dann habe ich mir überlegt, es ist ja die zweitletzte Folge der zweiten Staffel. Und dann fand ich, wie war eigentlich die zweitletzte Folge der ersten Staffel? Und wissen Sie, welche das war?
Das waren doch die alternativen Zeitachsen.
Genau. Der Nazi-Film, den wir ja aus Prinzip nicht besprochen haben. Und da dachte ich, aha, sie hatten wahrscheinlich einfach zu wenig Material für eine volle Staffel und immer in der zweitletzten Folge wird irgendein Schrott produziert. Das ist meine Theorie. Maßlose Unterstellung, aber ich denke, das ist so.
Könnte hinkommen, doch.
Ich gehe aber nicht mit beiden Daumen runter, weil es ist trotzdem gutes Handwerk. Und ich würde den Noten, so wenn ich eine Note geben müsste, würde ich sagen, sie haben sich bemüht. So einer der Finger ist so abgespreizt oder wie auch immer und dann passt es zum Film.
Also der, welcher nicht zertrümmert wurde.
Genau.
Gut, meine sind zertrümmert, die sind unten.
Die sind tot.
Die sind tot. Da geht nichts mehr.
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, das Ganze hier zu besprechen und so weiter.
Ja.
Als ich dieses Ganze zum ersten Mal sah, fand ich, naja. Und jetzt durch das, dass ich es x-mal geschaut habe, ich fand es immer besser. Vielleicht muss ich es noch 300 Mal anschauen, dann finde ich es vielleicht sogar gut. Also das reift wie ein Wein.
Okay, dann würde dann das Rettungsmodul als Eichenfass dastehen.
Ich finde, inzwischen finde ich es auch lustig, also diese Fehler, die sie erwähnt haben, weil zum Beispiel seine Bauchwunde, die er da hat, die ist ja wirklich sehr groß und er hat ja auch die ganze Zeit Riesenschmerzen und nachher am Schluss sitzt er hin und haut sich die Spritze direkt in die Wunde. Ich dachte, das nehme ich dir aber sowas von nicht ab, weil der hat noch nicht mal eine Miene dazu verzogen, sondern ging nachher trotzdem sofort, als die Droge gewirkt hat. Ja, aber in diesem Moment, bevor das kommt, gehst du ja durch die Decke vor Schmerzen.
Ja, vor allem mit der verletzten Hand.
Das würde man nie tun. Auch mit einer gesunden Hand würdest du die Spritze ins Bein jagen oder sonst irgendwas, aber nicht direkt in die Wunde. Hatten diese Leute, die das geschrieben haben, also dieses Drehbuch geschrieben haben, auch schon mal eine Wunde? Greif da mal rein. Das tut weh.
Das kommt jetzt von der Schule in den Sinn, wenn du einen Schnittwund hast, mit dem Finger drauf, tut's da weh?
Und es hätte ja diesem Film nichts abgetan, wenn er das einfach in den Oberschenkel gejagt hätte. Das wäre wesentlich realistischer gewesen. Und wenn er dann auch noch die andere Hand nimmt und nicht seine Verletzte, dann wäre es ja richtig noch glaubhaft.
In dem Moment, wo er den Roboter zertrümmert, wenn er das mit der linken Hand gemacht hätte, nicht mit beidhändig, dann wäre das noch glaubhafter gewesen. Dann hätte es sogar noch ein bisschen mehr Daumen hoch bekommen, denke ich.
Man darf einfach nicht so viel denken bei dieser Folge.
Ach ja, denken. Denken wir doch schon an die nächste Folge.
Ja, die letzte.
Ich glaube, die ist qualitativ ein bisschen besser als die hier, denke ich schon.
Ja, definitiv. Sie ist auf jeden Fall riesig.
Sie ist riesig, das stimmt. Und man kann vieles beobachten, das stimmt auch.
Bin sehr gespannt darauf. Wird sicher gut, denke ich.
Ja, lieber Tim Miller, du kommst jetzt mit der Season 3. Sehen wir, was wir weitermachen.
Wenn Tim Miller nicht so schnell ist, brauchen wir neuen Stoff, könnten wir unter Umständen etwas anderes vertonen. Liebe Zuhörer, gebt uns doch mal Feedback. Hättet ihr Lust, auch wie in die Staffel 3 kommt? Was möchtet ihr ganz anders haben oder sowas? Ist wirklich Wunschkonzert. Ja? Das ist nicht Radio, was wir hier machen, das ist Podcast. Hier dürft ihr mitmachen, mitgestalten. Sonst ist das langweilig. Nicht nur für euch, sondern auch für uns. Also macht mit, meldet euch. Und wenn es nur ein Hallo ist.
Oder ihr dürft auch anderer Meinung sein.
Ja klar, dann wird's spannend.
Ja, absolut. Ich glaube, wir schließen für heute. Hä?
Ja, wir freuen uns jetzt auf den Riesen.
Genau, haben Sie sonst noch Visionen, die Sie mitteilen möchten?
Nee, ist zu gefährlich.
Zu gefährlich, okay, lassen wir das. Herr Lüthi, besten Dank.
Ich danke Ihnen.
Ja, und dann wünschen wir allen da draußen friedliche Haushaltsgeräte.
Und sehr viel Spaß beim Filmesehen.
Danke vielmals und wünsche euch gute Zeit. Tschüss.
Bye-bye.